Vielen Dank für die Gelegenheit, heute zu diesem Publikum sprechen zu dürfen über das Thema zur zynischen Grausamkeit des Leistungsideals zum Verlust von Lebenstiefe. Ein bisschen tiefer machen. Ich finde es sehr klug von den Veranstaltern, zum Thema innerer Armut auch Armutsforscher einzuladen. Die Anfrage aus meiner Sicht war goldrichtig. Und ich werde versuchen, innere Armut und äußere Armut und Wohlstand zusammenzubringen in meinem Vortrag. Mein Vortrag möchte ich Ihnen bieten, 4 Charakterisierungen des gegenwärtigen Lebens, 3 Schlüsselbegriffe, 3 Fehlformen zu diesen Schlüsselbegriffen und 3 Evidenzen aus einer Quelle. Vorweg möchte ich 2 Erwägungen zu Lebenstiefe und innerer Armut und eine Ausgangsthese stellen. Lebenstiefe ist ein mögliches Verständnis eines guten Lebens. Ein gutes Leben kann sich in Form von Lebensstandard, in Form von Lebensqualität oder auch in Form von Lebenstiefe zeigen. Während Lebensstandard sich aus den äußeren Gütern und Lebensqualität sich aus dem Wohlbefinden und dem Lebensglück speisen, speist sich Lebenstiefe aus Bindungen. Manchmal verzichten wir bewusst auf Lebensqualität und opfern ein Stück weit diese Lebensqualität im Sinn von Lebenstiefe. Verbringe ich als Vater oder als Mutter Nachtstunden am Bett meines kranken Kindes und beruhige, behüte und pflege es, so verzichte ich auf ein Stück Wohlbefinden. Ich werde vielleicht am nächsten Tag ein bisschen anders aus der Wäsche schauen, aber mein Leben gewinnt an Lebenstiefe in diesem Moment. Lebenstiefe ergibt sich aus den Bindungen, die ein Mensch eingeht und erfährt und in Treue aufrechterhält. Der Philosoph Harry Frankfurt nennt solche Bindungen Strong Concerns. Ein Leben hat Tiefe, wenn es eine Richtung aufweist, sodass viel Kraft und Entschlossenheit, viele Bindungen und Entscheidungen in dieselbe Richtung gehen. Dies bedeutet, dass verschiedene Strong Concerns, denen man nachfolgt, miteinander in Einklang zu bringen sind, sich dabei dann aber gegenseitig verstärken und sichern können. In die Tiefe zu leben bedeutet, auch reflexiv um die Beibehaltung dieser Richtung und um die Pflege der Bindungen zu ringen und nicht den erstbesten oberflächlichen Strömungen oder Verlockungen nachzugeben. Auf Tiefe hinzuleben ist ein anderes Bild für inneres Wachstum. Auch ein Wachstum auch aus dem Scheitern, auch aus Verletzungen. Auf dieser Grundlage eines Verständnisses von Lebenstiefe kann ein mögliches Verständnis innerer Armut angenähert werden. Innere Armut könnte verstanden werden als Mangel an Gelegenheiten oder Mangel an Willen, auf Tiefe hinzuleben. Mangel an Gelegenheit oder Mangel an Willen, eine Kultur der Innerlichkeit als eine Arbeit am Selbst zu pflegen, als Bemühen um persönliches Wachstum in Anerkennung der tragenden Bindungen. Innere Armut zeigt sich in einer flachen Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die existenziellen Fragen im Selbstverhältnis und im Miteinander ausweicht, wie Erfahrungen des Scheiterns, der Schwäche, der Verletzlichkeit und damit entscheidende Möglichkeiten persönlichen Wachstums verpasst. Einem flachen Leben fehlt es an Gerichtetheit, die Orientierung in entscheidenden Lebensfragen bieten kann. Die ethisch begründete Grenzen anerkennt und respektiert, sich damit auch exponiert, sich deutlich macht und sich damit auch verletzlich macht. Von innerer Armut Betroffene bleiben im Modus der Selbstbezogenheit gefangen und sind damit in einem grundlegenden Sinne bindungsunfähig. So komme ich zu meiner Ausgangsthese. Beide Lebenslagen, sowohl materielle Armut wie auch materieller Wohlstand, können dazu führen, keinen Zugang zu innerem Wachstum zu haben oder zu finden, also das zu verfehlen, was ich Lebenstiefe nennen möchte. Materielle Armut kann betrachtet werden als Lebenslage, die meist mit einem solchen psychischen Druck einhergeht, dass Betroffene keinen Zugang zu einer Kultur der Innerlichkeit als einer Arbeit am Selbst und eine entsprechende Gerichtetheit finden können. Existenzieller Stress rund um die Uhr, ohne Entlastung in Reichweite, ohne plausible Perspektive auf fundamentale Besserung, wirft den Menschen gleichsam auf sich selbst zurück. Führt häufig zu psychischen Problemlagen, droht Bindungen zu sprengen und soziale Beziehungen aufzulösen. So warnte bereits der Kirchenlehrer Chrysostomos, wenn ich den hier zitieren darf, Ende des 4. Jahrhunderts, dass äußerste Armut auch die edelste Seele niederbeugt und von einem durch und durch Edlen zu einem unverschämten Habitus herabzudrücken imstande ist. Modern ausgedrückt, äußere Armut schnürt den Strong Concerns, den Bindungen, die Luft ab. Ein Leben in äußerem Wohlstand dagegen, auch das wussten bereits die Alten, verführt zur Hybris, zur Selbstüberhöhung. Auch bei den Wohlhabenden sieht Chrysostomos die Gefahr, dass sie seelisch zugrunde gehen können und an die Oberfläche des Lebens auftreiben können. Ich möchte diese alten Einsichten in den Kontext gegenwärtiger Herausforderungen stellen und komme zu 4 Charakterisierungen des gegenwärtigen Lebens, die ich Ihnen anbieten möchte. Fülle, Beschleunigung, Gier, Leistung und Erfolg als ultimatives Lebensziel. Ich beginne mit Beschleunigung. In ihrer wegweisenden Studie über die Arbeitslosen von Marienthal hat die Wiener Armutsforscherin Maria Jahoda in den 1930er Jahren eine Industriesiedlung intensiv beforscht, die wegen einer Betriebsauflösung von einem Tag auf den anderen plötzlich mit einer beinahe flächendeckenden Arbeitslosigkeit fast aller Bewohner konfrontiert war. Die Untersuchungen Maria Jahodas brachten unter anderem als ein Detail ans Licht, dass sich die Gehgeschwindigkeit, die Schrittfolge der Bewohner in Arbeitslosigkeit bei ihren Wegen durch das Dorf sukzessive verringerte. Diese Verlangsamung mag ein Bild für den Verlust einer wesentlichen Sinndimension im Leben der nunmehr arbeitslosen Bevölkerung sein. Diese Verlangsamung der arbeitslosen Marienthaler mag auch ein Gegenbild für die dazu kontrafaktisch zu konstatierende stetige Beschleunigung unserer heutigen öffentlichen und privaten Lebens sein. Wir nehmen unsere Wirklichkeit als beschleunigt und als weiterhin beschleunigend wahr. Beschleunigung bedeutet uns, dass wir mehr in kürzerer Zeit zu leisten haben, dass sich uns mehr Möglichkeiten zur gleichen Zeit eröffnen als zuvor, dass Werte, Beziehungen und Dinge kurzlebiger werden, während wir gleichzeitig darauf rechnen können, länger als unsere Eltern in relativer Gesundheit altern zu können und auf eine sich weiter steigende Lebenserwartung hoffen zu dürfen. Innerhalb dieses zeitlich sich dehnenden Lebens steigt allerdings die Taktgeschwindigkeit, erhöht sich mit der sich ausdehnenden Wahlfreiheit in vielen Lebensbereichen der Zwang, eventuell die Qual zur Wahl. Hiermit ist angedeutet, dass die stetig ausgeweiteten Lebensmöglichkeiten und Angebote ein zweites Gesicht zeigen, die sich nicht automatisch in eine Zunahme an Freiheit und Glück übersetzen, wie das gemeinhin aufgefasst wird. Diese Zunahme an Wahlmöglichkeiten und die Anforderung, diesen Möglichkeiten in optimaler Weise gerecht zu werden, das gilt uns als ein Element der Beschleunigung unserer Existenz. Sie sind Ausfluss einer ständig sich erhöhenden Taktfrequenz in Produktion und Konsumption. Hier zeigt sich ein zweites Gesicht der Beschleunigung. Steigende Anforderungen an persönlichen Einsatz, an Arbeitsleistung und Einsatzbereitschaft einerseits und in erster Linie kompensatorisch so der naheliegende Verdacht, der sich ständig intensivierende Konsum, das sich Einverleiben von Welt, das sich Anverleiben, so möchte man beinahe formulieren, von Unterhaltungselektronik, der Großwarenjagden des vielfältigen Einkaufs, des Erstehens, Schnäppchenmachens und des ebenso zwingend notwendigen Verbrauchens, Einverleibens und so die Verbrauchskapazität an ihre Grenze gelangt, des Wegwerfens. So sind wir bei einem zweiten Charakteristikum unserer gegenwärtigen Existenz neben der Beschleunigung, beim Umstand, dass wir in einer Welt der äußerlichen Fülle, ja in vielen Bereichen der Überfülle leben. Es ist nicht schwer, uns zu vergegenwärtigen, dass Konsum immer mehr unser maßgeblicher Modus des In-der-Welt-Seins ist. Untersuchungen zeigen, dass in den 1960er Jahren ein durchschnittlicher Haushalt aus weniger als 200 Dingen bestand. Heute hingegen die Anzahl an Dingen eines durchschnittlichen Mitteleuropas die 10.000 überschreitet. Die dunklen Seiten dieses Konsums sind unter anderem eine rasant sich ausbreitende Verschuldung von Privatpersonen, zunehmend bereits auch von Jugendlichen, sowie enorme Müllberge, auf denen der verbrauchte oder nicht zu verbrauchende oder nicht verbrauchte Wohlstand landet. Man denke nur an die zunehmend geführte Debatte über weggeworfene Lebensmittel und deren sinnvolle Verwendung. Wir müssen in unserer Betrachtung die wichtigen Fragen nach globalen Ausbeutungsstrukturen und die Fragen des Raubbaus an der Natur außer Acht lassen und das etwas einklammern. Der erzeugten und weiter vorangetriebenen Überfülle, wir benötigen ein entsprechendes Wachstum der Wirtschaft zur Aufrechterhaltung unseres Wohlstands. Wir starren ja gespannt auf die Wachstumszahlen. Dieser vorangetriebenen Überfülle steht als korrespondierender persönlicher Modus die Gier gegenüber. Werbung packt uns bei unseren Wünschen und stimuliert unsere Begierden so stark als möglich. Ein drittes Charakteristikum unseres gesellschaftlichen Daseins ist die Gier. Die Gier als Avaritia, als Habsucht, als Gier kann aus der philosophischen Tradition heraus als ein ungeordnetes Streben vorgestellt werden. Ein Streben außer Rand und Band sozusagen, entweder aus einem Trieb heraus, ein Getriebensein oder als Streben nach falschen Gütern, die blinde Gier. Und als Maßlosigkeit, ein Streben, das keinen Sinn kennt für Grenzen und Limits. Gier wirkt in ihrer Maßlosigkeit in alle Lebensbereiche hinein und droht, gesunde Grenzen zu sprengen. So kennen wir etwa die Gier nach Zeitnutzen. Ich bin angereist weit aus Salzburg und habe mir überlegen können, was mache ich im Flugzeug, was mache ich im Zug. Morgen fahre ich mit dem Zug zurück, ich habe mein Netbook dabei, da kann ich vielleicht besser dann noch die eine oder Sache arbeiten. Also die Gier nach Zeitnutzen ist nicht so, dass gierig die anderen sind. Mit Gier nach Zeitnutzen könnte man auch ablesen in den sogenannten Overscheduled Family Lives. Sie lachen, danke. Ich bin auch Vater zweier Kinder und wir haben ganz durchstrukturierte Wochen und alles soll Platz haben. Auch das kann man als Gier nach Zeitnutzen ab einem gewissen Zeitpunkt möglicherweise einschätzen. Gier nach Ressourcen oder die Gier nach Anerkennung, auch die ist niemandem fremd. Gier wirkt nicht in die Tiefe, sondern droht uns aus unseren Bindungen, aus unseren Verwurzelungen herauszuziehen. An dieser Stelle soll als vierte Charakterisierung das Leistungsideal als zentrale Norm unserer Gesellschaft eingeführt werden und als sein Begleiter der Fetisch des materiellen Erfolgs. Dass Menschen sich auszeichnen, etwas leisten wollen, sich nach etwas strecken wollen und aus ihrer Situation herausstreben, zu neuen Ufern aufbrechen wollen, ist offensichtlich eine Grundbedingung für die menschliche Entwicklung, für Fortschritt und für Wohlstand. Schon den Griechen des klassischen Altertums galt die Arete, die Vortrefflichkeit einer Person, als wichtigste Norm. Aus der Arete leitet sich etymologisch der Aristos ab, der Beste. Dieses Streben an sich ist nicht als Problem unserer gegenwärtigen Lage zu bezeichnen. Es ist vielmehr die Engführung dieses Leistungsbegriffs auf monetär bewertete Tätigkeiten und die Messung entsprechenden Erfolgs in Geldeinkommen sowie die Umkehrung, die Perversion des Zusammenhangs zwischen dem Streben und dem Wohlstand. Diese Umkehrung und diese Engführung sind es, die den Schaden anrichten. So wird aus dem allgemeinen menschlichen Streben die Zuschreibung von gesellschaftlichem Status und Anerkennung aufgrund von Wohlstand und Vermögen nach dem Wort hast du was, dann bist du was oder bist du wer. Nicht der oder die Beste, die mit den Patientinnen am besten und am menschlichsten umgehende Ärztin, Pflegerin oder die hilfreichste Nachbarin bekommt die höchste Anerkennung, sondern derjenige mit dem meisten Geld, diejenige mit dem größten Einkommen. Vermögen verleiht Status. Wer vermögend ist, wird geschätzt. Seine oder ihre Stimme gilt für viel. Armut im Gegenzug gilt als verachtenswert. Armutsbetroffene gelten als faul, risikoscheu, passiv und als selber schuld an ihrer Situation oder zumindest daran, dass sie nicht aus dieser Lage sich befreien. Dabei kommt die mit der Zuschreibung Armut verbundene moralische Abwertung, die Zuweisung des niedrigsten Statuses in der Gesellschaft, einer Stigmatisierung gleich, die Armutsbetroffenen Wege, gangbare Wege aus der Armut versperren. Aus Scham, aus Entdeckungsangst, aus nachvollziehbarem Versuch, sich dieser Stigmatisierung und moralischen Abwertung zu entziehen. Hier kündigt sich ein Gesicht der zynischen Grausamkeit des verengten und verkehrten Leistungsideals an. So unhinterfragt gleichsam automatisch diese einseitige Zuschreibung von Misserfolg und Elend und damit zugewiesenes moralisches Versagen den Armutsbetroffenen umgehängt wird, so wird im Gegenzug die Fiktion verteidigt, dass materieller Erfolg allein der individuellen Leistung des Erfolgreichen zuzuschreiben ist. Nicht in Rechnung gestellt wird das gesellschaftliche Umfeld, das fördernde Elternhaus, der Mitarbeiterstab, die günstigen Umstände, das wohlgeordnete Gemeinwesen, die gute Schulbildung, die Förderung durch tolle Lehrer innerhalb und außerhalb von Schule und anderen Bildungseinrichtungen. Nicht das Wohlwollen von einer Unzahl von Personen, sondern ganz allein die eigene persönliche Leistung wird als ausschlaggebend anerkannt. Die Lektüre einschlägiger Biografien von sich selbst als Self-Made Man bezeichneten, bietet reiches Anschauungsmaterial. Der Begriff an sich ist sozusagen die Setzung Self-Made. Materieller Erfolg gilt als ausschließliche Folge von individueller Leistung. Wer viel leistet, erfüllt die wichtigste Norm unserer Gesellschaft und wird damit zum moralischen Vorbild. Auch wenn sogenannte Top-Leistungen auf Kosten von Lebenstiefe erkauft sein sollten und am Ende die Bilanz solcher Erfolgsleben grausam schmal zu werden droht. Hier zeigt sich eine zweite Perspektive auf die zynische Grausamkeit des verengten und verkehrten Leistungsideals. Ein verfehltes, an der Oberfläche bleibendes Leben. Vor dem Hintergrund dieser vier Charakterisierungen gegenwärtiger Gesellschaft durch Beschleunigung, Überfülle, Gier und einer Fetischisierung von Leistung und monetärem Erfolg ist sozialstrukturell eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft zu konstatieren, eine Spaltung in Arm und Reich. Wir sprechen hier von äußerlich materieller Armut und materiellem Reichtum. Die Ungleichverteilung kippt mehr und mehr, so scheint es, in eine Spaltung, die völlig unterschiedliche Lebenswirklichkeiten mit sich bringt. Eine Spaltung in Abgehängte einerseits, wie Heinz Bude jene am unteren Ende der Gesellschaft bezeichnet, in die Überflüssigen also einerseits und in die Overachievers andererseits, in jene, die die neuen gesellschaftlichen und beruflichen Möglichkeiten bis ins Maximum auszureizen imstande sind und damit einen äußerlichen Wohlstand erreichen, der lange Zeit nur einer kleinen herrschenden Schicht zugänglich war. Die Spaltung der Gesellschaft bringt zunehmend eine breite Masse an Lebenslagen des Abgehängtseins und eine schmalere Schicht an Overachievers, deren Lebensmöglichkeiten ungeahnte Grade von Unabhängigkeit und Freiheit zu versprechen scheinen. Menschen dieser beiden Lebenslagen erleben die Beschleunigung des Lebens und die Überfülle gleichsam unter konträren Bedingungen. Während sie den einen Gewehr einer glänzenden Zukunft und eines Lebens in vollen Zügen ist, ist es den anderen eine zunehmend unerreichbare Welt, von der sie sich wie durch eine unsichtbare, durchsichtige Glaswand getrennt sehen, die sich von ihnen entfernt, ohne dass sie Schritt halten könnten, die Abgehängten und Überflüssigen. Ich komme nach diesen vier Charakterisierungen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lagen zu den drei Schlüsselbegriffen, die ich angekündigt habe. Drei Schlüsselbegriffe aus einem imaginären Wörterbuch der Armutsforschung. Eine Möglichkeit, sich dem Thema Armut anzunähern, ist die Suche nach einem Wörterbuch. Raymond Williams entwickelte seinerzeit eine Kulturtheorie anhand von Schlüsselbegriffen. anhand von Schlüsselbegriffen wie Industrie, Demokratie, Klasse, Kunst, Kultur. Ähnlich kann man sich dem komplexen Thema Armut annähern, indem man über Schlüsselbegriffe in einem Wörterbuch der Armutsforschung nachdenkt. Wir können uns in einem ersten Zugang dem Armutsbegriff mit den Schlüsselkonzepten Zugehörigkeit, Verwundbarkeit und Spielraum annähern. Der Begriff der Zugehörigkeit deutet die Integration in einen sozialen Kontext an, wobei durch diese Inklusion Identitätsstiftung möglich wird. Verweigerte Zugehörigkeit dagegen bringt Identität unter Druck. Identität kann dann ein Schlüsselbegriff der Armutsforschung werden, wenn deutlich wird, dass die Identität eines Menschen, das Selbstbild, mit Bindungen zusammenhängt. Mit Bindungen, die im öffentlichen Raum Grundlage für Anerkennung sind. Bindungen an eine Religion, Bindung an einen Beruf, an eine Familie, Bindung an einen Club, Bindung an eine Partei. Gleichzeitig ist damit auch gesagt, dass Armut in vielen Fällen mit Scham und Beschämung zu tun hat und Menschen dazu zwingt, sich zu verstecken. Nämlich dann, wenn Armut dazu führt, dass Zugehörigkeiten zu angesehenen Gruppen aufgekündigt und Bindungen aufgelöst werden oder einem Betroffenen eine Zugehörigkeit zu einer stigmatisierten Gruppe aufgedrückt wird. Verweigerte Zugehörigkeit und abwertende Zuschreibung einer Zugehörigkeit zu einer inferioren Gruppe und ihre Wirkungen auf Identität, auf das Selbstbild und den Selbstwert sowie daraus gespeiste soziale Gefühle wie Scham und sich gedemütigt fühlen, ist der erste Schlüsselbegriff für ein Verständnis von Armut. Der Begriff der Verwundbarkeit besagt, dass Menschen, die von Armut bedroht sind, unter Bedingungen der Vulnerabilität leben, der Verwundbarkeit. Es gibt Krisenregionen, Risikogruppen, neuralgische Lebensphasen. Verwundbarkeit ist eine Frage des Zugangs zu Ressourcen, die Risiken abfedern. Menschen im Wohlstand sind diejenigen, die über Möglichkeiten verfügen, ihre Verwundbarkeit zu minimieren. Menschen im Wohlstand finden Mittel und Wege, um die Öffnungen, durch die das Leiden in das eigene Leben eintreten können, immer besser abzudichten. Die Risiken einer Gesellschaft sind ungleich verteilt. Verwundbarkeit meint das Risiko, Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren. Verwundbarkeit meint das Risiko, die Kontrolle über das eigene Leben verlieren zu können. Verwundbarkeit betrifft auch das Netz sozialer Beziehungen und lebenstragender Bindungen. Eine partizipative Armutsstudie der Weltbank aus dem Jahr 1999 hat gezeigt, dass der Schmerz der Erfahrung von Armut wesentlich damit zusammenhängt, dass Haushalte und soziale Strukturen, Familienzusammenhänge unter dem Druck der Armut zusammenbrechen. Geldsorgen und Schulden, der Druck, das Überleben zu sichern, belasten auch die intimen Beziehungen, das Familienleben, die Struktur von Freundschaften. Es ist auch nicht zu leugnen, dass ein Leben unter massivem Druck und unter solchen Zwängen Auswirkungen auf die psychische Verfasstheit hat. Aus diesem Grund macht Armut auch müde, weil man in einen ständigen Existenzkampf verstrickt ist. Hier steht die Möglichkeit, ein Leben in die Tiefe zu leben, Lebenstiefe zu erreichen, massiv in Frage. Der zweite Schlüsselbegriff der Verwundbarkeit beinhaltet die Gefahr, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren, macht müde, risikoscheu und krank. Auch die Verwundbarkeit hinterlässt tiefe Spuren auf der inneren Landkarte, dem Selbstbild und dem Selbstwert der betroffenen Personen und verstellt Zugänge zur Lebenstiefe. Der dritte Begriff ist jener des Spielraums. Zugehörigkeit, Verwundbarkeit, der dritte Begriff ist jener des Spielraums. Er deutet an, dass Menschen, die im Wohlstand leben, über Handlungsoptionen und Wahlmöglichkeiten verfügen. Armut schränkt diesen Spielraum ein. Wahlmöglichkeiten bringen es mit sich, dass man nicht dem Zwang der Notwendigkeit folgen muss. Ein Spielraum ermöglicht Sicherheit. Es ist diese Sicherheit, die das Planen von Zukunft und die Gestaltung des eigenen Lebens aufgrund selbstverantworteter Entscheidungen ermöglicht. die zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen lassen. Das ist eine Frage des Handlungsspielraums. Eine Einengung des Handlungsspielraums bedeutet eine Verminderung der guten, das heißt der wählbaren Handlungsmöglichkeiten. Im schlimmsten Fall sehen sich Menschen in einer ausweglosen Situation, in einer Situation, in der sie nicht mehr weiterhandeln können, in einer Situation, in der sie keine Alternativen mehr haben und das Handeln von der Not diktiert wird. Einer der bedrückendsten Momente ist dieser Einengung des Handlungsspielraums, ist das Fehlen einer Zukunftsperspektive an sich. Armutsbekämpfung hat wesentlich damit zu tun, Aussicht auf Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, die den eigenen Handlungsspielraum nachhaltig erweitern können. Ich fasse zusammen drei Schlüsselbegriffe in einem Wörterbuch der Armutsforschung, lauten Zugehörigkeit, Verwundbarkeit und Spielraum. Ich komme nun zu drei Fehlformen zu diesen Schlüsselbegriffen unter dem Lebensprimat des Erfolgs. Drei Fehlformen, die mit der Setzung des Erfolgs als des einzigen und wichtigsten Lebensziels, des überragenden Lebensziels zusammenhängen können. Die erste Fehlform zur Zugehörigkeit: Konsum statt Bindungen. Wir denken da an Zusammenhänge, die Erich Fromm schon vor langer Zeit formuliert hat, die Existenzformen des Habens und des Seins. Ich denke, viele von Ihnen kennen diesen Zusammenhang. Wir wissen intuitiv, worum es geht, wenn man sich den Dingen hingibt und nicht den wirklich lebenstragenden, wichtigen Zusammenhängen, dann könnte das eine Fehlform dieser Zugehörigkeit auch ausdrücken, Konsum statt Bindungen. Ich möchte zuerst eine Gegenwendung machen, damit es nicht so stromlinienförmig wird. Daniel Miller, ein Sozialanthropologe, ein englischer Sozialanthropologe, hat in seinem Buch The Comfort of Things, der Wert der Dinge, eine Untersuchung zusammengefasst und ausgewertet, die er in einer Straße im Süden Londons gemacht hat, wo er alle Haushalte besucht hat und das Leben hinter diesen Türen sozusagen erforscht hat und auf die Dinge gestoßen ist, auf die Welt der Dinge und auf den Wert der Dinge. Und er zeigt in diesem Buch sehr schön und sehr erhellend, dass Dinge Wert tragen können, dass Dinge eine Innenseite haben können, sozusagen, leben können, dass Dinge Identitätsstützen sein können oder Identitäten tragen können, Familien zusammenhalten können, ob das Christbaumdekorationen sind oder Fotoalben, Siegespokale, eine geerbte Armbanduhr oder Schreibmaschine oder ja, so Dinge, so echte Dinge, wie man sich halt so vorstellt. Da werden Dinge sichtbar, in denen Lebenserzählungen Wurzeln schlagen, die fragmentierte Leben über lange Zeiträume miteinander verbinden und zusammenhalten können, können sagen, dass Dinge sehr wohl Lebenstiefe begleiten können, ein gerichtetes Leben unter Anerkennung verpflichtender Bedingungen zulassen, symbolisieren, verkörpern, tragen können. Wir könnten dann vielleicht von einem existenztragenden Besitz sprechen. Gegen diese wertvollen Dinge möchte ich jetzt die Produkte der Massenkonsum- und Wegwerfkultur stellen. Es klingt irgendwie so altbacken, aber ich sage trotzdem sogenannte Unterhaltungselektronik. Dinge, die in ihrer Beschleunigung verführen, in ihrer Überfülle zu einem Ausweichen vor existenzieller Tragwerte. Und wir kommen vom Sein ins Haben, in die Existenzform des Habens. Die Konsumexistenz, ein Leben im Dauermodus des Konsums, des Einkaufs, des Streckens nach dem immer neuen Produkt, dem Hintenlassen der alten Dinge, verführt zu, ich möchte sagen, kleinen Lebensentscheidungen. Kleinen Lebensentscheidungen, die als solche nicht wahrgenommen werden, die mich in Summe an der Oberfläche der Dinge und meiner selbst halten, das Leben in eine unhinterfragte, unerkannte Richtung zu drängen drohen. durchaus unter dem Wunsch jener Konzerne, die daraus ihren Gewinn schlagen, wenn sich Identität, das Selbstverständnis, der Selbstwert eines Menschen weniger aus der Verwurzelung in Bindungen, in geteilten Geschichten, der Lebensbewältigung speist, sondern eher über kurzlebige Konsumgüter, über Moden und selbsterstellte Cyberprofile gebaut wird, so droht persönliche Hohlheit und Oberflächlichkeit auf Kosten von Lebenstiefe. Ich spitze natürlich zu. Das wäre meine erste Fehlform, Konsum statt Bindungen. Zur zweiten Fehlform, die Illusion der Unverwundbarkeit. Ich habe von der Verwundbarkeit gesprochen, als zweiter Schlüsselbegriff. Ich möchte die Illusion der Unverwundbarkeit dagegen stellen, als Fehlform. Ein Leben, als ob, unter Anführungszeichen, ein Leben, als ob Gesundheit, körperliche Tüchtigkeit, existenzielle Sicherheit ungefragt verdient wären. Ein Leben, als ob das selbstverständlich ist, sozusagen, worauf wir sitzen und worauf wir bauen dürfen. Statt mit der Grundlage einer gewissen Demut gegenüber und Dankbarkeit für die gegebene Gesundheit und die herrschenden Sicherheiten zu leben. Eben eingedenk und angesichts von Erfahrungen des Scheiterns und von Erfahrungen von Verletzungen. Stefan Selke führt in seinem 2012 herausgebrachten Buch Schamland, die Armut mitten unter uns, an einer Stelle Gründe für Armut auf, von A bis Z. Es soll eine kleine Illustration sein, was das Leben wirklich auch sein kann und sozusagen gegen das Leben als ob sprechen, als ob Gesundheit, körperliche Tüchtigkeit, existenzielle Sicherheiten ungefragt verdient werden. Ich zitiere aus dem Buch von Stefan Selke, Schamland, die Armut mitten unter uns, 2013 erschienen, Gründe für Armut. Leben ist nicht das, was man erwartet, sondern das, was passiert. Und das kann alles Mögliche sein. In alphabetischer Reihenfolge. Allergien, Angstattacken, Arthrose, ausstehende Unterhaltszahlungen, BAföG-Ende, befristete Stellen, Behinderungen, Betrugsdelikte, Brancheneinbruch, chronische Krankheiten, Dauerstress, Depressionen, Drillinge, Dialyse, Drogen, Energiekostennachzahlung, Entlassungswelle, Entziehungskur, Epilepsie, Existenzängste, falscher Partner, Frührente, Gefängnisstrafe, geplatzter Traum von Familie, Grundsicherung, Hartz IV, Herzinfarkt, Herzkrankheit, Immunsystemschwäche, Jobsuche, Klammer, erfolglos, Karriereknick, Kontrollverlust, Krankheit, Langzeitarbeitslosigkeit, Leistungsschwäche, Medikamentenkosten, Mobbing, Mutter, Klammer, alleinerziehend, Obdachlosigkeit, Panikattacken, prekäre Beschäftigung, Prothesenträger, Qualifikationsdefizit, Rückkehrer aus dem Ausland, Klammer, mit Heimweh, aber ohne Kontakte, Klammer zu, Schulden, Schwerbehinderung, Spielsucht, Trennung, Überlebenskünstler, Überqualifikation, Überziehungszinsen, Umzug, Unterqualifikation, Vertragskündigung, Virusinfektion, Witwe, Working Poor, Zahlungsunfähigkeit, Zahlungsverweigerung von Kunden, Zeitarbeiter, Zufall. Ein Leben, das in die Tiefe geht, weiß von solchen Prekaritäten und von solchen Fallstricken der Existenz. Gerade angesichts nicht vollständig reduzierbarer Vulnerabilitäten. Das vorhin angedeutete Bild, dass Verwundbarkeit und Armut damit zu tun haben, dass man die Ritzen nicht abdecken kann, wenn man nicht wohlhabend ist. Wohlhabende können abdecken. Aber es geht nur bis zu einem gewissen Grad und nur für gegen gewisse Risiken. Gerade angesichts nicht vollständig reduzierbarer Vulnerabilitäten exponieren sich auf inneres wachstumsbestrebte Menschen durch ihre Gerichtetheit und stehen für eine Werthaltung, die nicht sofort zur Disposition steht, sondern Halt gibt. Ein solches Leben ist verwundbar, auch durch die tiefe Verpflichtung anderen gegenüber. Es anerkennt die grundsätzliche Verwundbarkeit menschlicher Existenz und weicht Widerständen nicht geschmeidig aus. Die dritte Fehlform, wir hatten als Schlüsselbegriff Spielräume, Wahlmöglichkeiten. Das wäre eine Fehlform zum guten Ausnutzen von Spielräumen, zum Nutzen von Spielräumen. Es wäre ein Leben im Modus der Gier, des unstillbaren Appetits, statt des verantwortungsvollen Nutzens von Spielräumen, statt der Pflege von Bindungen, das Opfern von Gelegenheiten zum persönlichen Wachstum. Unter Umständen auch den bewussten oder akzeptierten Verzicht auf die ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Das ist sozusagen die positive Form, da habe ich einen Sprung drinnen. Das Leben im Modus der Gier, des unstillbaren Appetits. Ich habe das Bild der blinden Gier eingangs kurz aufgemacht. Blinde Gier, die sozusagen sich immer rausstürzt. Das Ausreizen aller Möglichkeiten, das gekonnte Spiel mit den Möglichkeiten und das Rausholen des Maximums aus allen Situationen, auch der maximalen Selbstentwicklung. Sie kennen das unglückliche Bild der Maslow-Pyramide, der berühmten Bedürfnispyramide. Also die Maslow-Pyramide mit den verschiedenen Ebenen der Existenzverwirklichung und sozusagen die Spitze, das ist die Selbstverwirklichung. Ich würde Maslow nicht so verstehen, dass es darum geht, das Individuum, sozusagen das allein gebliebene, egoistische Individuum sitzt dann alleine irgendwo und verwirklicht sich selbst, und eine Selbstverwirklichung kann natürlich im Dienst am anderen stattfinden, hat mit einem eingebundenen Leben zu tun. Ein Leben im Modus der Gier ist sozusagen eines, das ganz auf die Spitze nur für sich selbst zuläuft. Dagegen habe ich das Bild aufgemacht vom Verzicht auf Lebensqualität für Lebenstiefe. Das Pflegen eines Kindes in der Nacht etwa. Das heißt, bewusst auf Möglichkeiten und auf Wohlbefinden verzichten. Besonders dramatisch ist dieser Zusammenhang, also Elternsein ist eine wunderschöne Sache. In verschiedensten Bedingungen, besonders herausfordernd ist die Elternschaft bei behinderten Kindern, wenn man ein behindertes Kind hat. Und da deshalb ist aus solchen Situationen auch besonders viel zu lernen in verschiedensten Richtungen. Ein wunderbares Buch von Ian Brown, einem kanadischen Journalisten, 2012 erschienen, Der Junge im Mond, wie mein Sohn mir half, die Welt zu verstehen, ist wiederum so ein Gegenbild zu einem Leben im Modus der Gier und des unstillbaren Appetits, weil das funktioniert natürlich nicht mit einem behinderten Kind. Der Ian Brown schildert in berührender Weise sein Leben mit seinem schwerbehinderten Sohn Walker, dessen Existenz ihm und seiner Frau so vieles abverlangt hat und wo es nicht mehr um das Ausreizen von Spielräumen und Möglichkeiten gehen konnte, sondern, und das ist sozusagen der Grundton des Buches, um die transformative und tragende Kraft der Liebe. Das Buch ist alles andere als romantisch und jetzt irgendwie. Es ist aber eine sehr kostbare Lektüre, gerade deswegen, weil es auch so genau beschreibt, auf so viele Schwierigkeiten und Fallstricke hinweist. Allerdings, der Grundton ist die Idee der transformativen und tragenden Kraft der Liebe. Brown musste von Walker, von seinem schwerbehinderten Sohn, lernen, ihm Raum und Zeit zu geben, dem Walker. seinen eigenen Ansprüchen an gemeinsame Situationen, etwa beim morgendlichen Anziehen, völlig zurückzustellen und Walker gewähren zu lassen, auf seine Art und in seiner Zeit fertig zu werden. Und seine Ungeduld, also die von Ian Browns, des Autors, seine Ungeduld, sein Konzept von Zeitnutzung, von sinnvollem Handeln hintanzustellen. Einen Menschen zu lieben, so Ian am Ende des Buches, bedeutet, Wichtiges wichtig zu nehmen. Also was der Person wichtig ist, wichtig zu nehmen. Alles, was er mag, was Walker mag, ist mir wirklich sehr wichtig. Da verschiebt sich natürlich die Perspektive. Kraft dieser Liebe verschieben sich Nutzungspläne für Spielräume, schieben sich andere Prioritäten in Lebenspläne der Maximierung von Lebensqualität und Wohlbefinden. Ein Leben im Modus der Gier, des unstillbaren Appetits, macht blind für solche transformativen Schritte eigener Lebensmöglichkeiten, für Verzichte auf Optionen zugunsten unserer Nächsten. Ich komme abschließend zu drei Evidenzen eines Verlustes an Lebenstiefe aus einer Quelle. Ein weiteres bemerkenswertes Buch der australischen Palliativpflegerin Bronnie Wall. Sie hat in ihrem bemerkenswerten Buch dargelegt, welche fünf Dinge Sterbende am meisten bereuen. Der Blick auf das eigene Ende gibt den Blick auf die eigenen Versäumnisse frei. Auf Versäumnisse, die unwiederbringlich vergangen sind. Drei dieser fünf am häufigsten bereuten Dinge können als vergebene Anlässe und Möglichkeiten verstanden werden, Lebenstiefe im von mir skizzierten Sinn nachzugehen. Zwei dieser am Lebensende am häufigsten bedauerten Dinge beziehen sich direkt auf Zugehörigkeit, auf tragende Bindungen. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Eine Vielzahl der Sterbenden bereut, dass sie dermaßen von ihrem Leben eingespannt gewesen waren, dass sie ihre Freunde über Jahre vernachlässigt und schließlich verloren hatten. Die zweite Evidenz: Ich bereue, zu viel gearbeitet zu haben. Jeder männliche Patient, den Bronnie Ware in den Tod begleitet hat, hat den Satz gesagt: Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Sie bedauerten die Kindheit ihres Nachwuchses und die Gesellschaft ihrer Partner verpasst zu haben. Hier stehen wir wieder vor jenen Bindungen, die Lebenstiefe schenken. Zwar äußerten auch Frauen dieses Bedauern, aber weil die meisten von ihnen einer älteren Generation angehörten, waren nur wenige vollberuflich engagiert gewesen. Aber die Männer bereuten ausnahmslos, so viel Zeit ihres Lebens in den Tretmühlen der Arbeitswelt verbracht zu haben. Fast alle haben zu viel gearbeitet und zu wenig gelebt, weil sie Angst hatten, so Bronnie Ware, nicht genug Geld zu verdienen oder ihrer Karriere wegen. Als dritte Evidenz kann noch daneben gestellt werden: Ich bereue den fehlenden Mut, mein eigenes Leben zu leben und stattdessen das Leben gelebt zu haben, das andere von mir erwartet zu haben. Auch hier wird ein Versäumnis an Lebenstiefe sichtbar, die ja nur die Tiefe des eigenen Lebens sein kann, in Treue zu uns selbst. Es ist anzunehmen, dass auch hier der berufliche Zusammenhang eine maßgebliche Quelle ist, für das am Lebensende zu bedauernde Versäumnis zu wenig das eigene Leben nach den eigenen wirklichen Lebensformen und Bedürfnissen gelebt zu haben. Es steht zu befürchten, dass die Sterbenden der nächsten 20, 30, 40 Jahre unseres Kulturkreises nicht weniger bereuen werden, Gelegenheiten zur Erlangung von Lebenstiefe ausgeschlagen und versäumt zu haben und stattdessen ein Leben geführt zu haben, mit dem Mut, nicht allen Sicherheitsversprechungen nachzugeben und der Kraft, Bindungen einzugehen und aufrechtzuerhalten. Ein Leben im Modus des Seins und nicht des oberflächlichen Habens, des manchmal maßlosen Raffens und Konsumierens. Ein offener Blick auf Bedingungen des Lebens unter dem Druck materieller Armut kann viele Einsichten bieten, um über die Gefahren eines Lebens in innerer Armut trotz äußerem Wohlstand nachzudenken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.